Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute spreche ich mit Fabian Haustein, Chief Digital Officer beim Hamburger Luxusmodehaus Unger. Hallo Fabian.
Hallo Thorsten, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Ja, es freut mich, mit dir drüber zu reden, über ein Unternehmen, das es seit 1887 gibt und das ja damit auch eine lange Tradition hat. Und du bist seit Anfang 2023 damit beschäftigt, die digitale Transformation des Unternehmens voranzutreiben. Du weißt, wovon du redest. Du warst 2,5 Jahre IT-Director bei Baby One, hast 15 Jahre Erfahrung, nicht nur mit IT, sondern auch mit E-Commerce. Insofern freue ich mich riesig auf dieses Gespräch heute und dass du hier mit dabei bist.
Ja, ebenso.
Gut, mit was wollen wir beginnen? Mit welchem Thema? Ich strukturiere das immer so, dass ich sage, erstmal ein bisschen über Neukunden, dann über Stammkundenbindung. Das scheint ja auch ein wichtiges Thema für euch zu sein. Klar. Und neue Kunden heißt auch mal neue Zielgruppen. Ihr habt wahrscheinlich viele alte Frauen und wollt jetzt auch mal jüngere Frauen. Verstehe ich das grundsätzlich richtig oder?
Erstmal sind wir ja offen für alle, ne? Also das ist unbestritten und natürlich aus der Historie aus und aus dem Produktportfolio ist die Stammzielgruppe eher älteren Semesters und ich will gar nicht sagen wirklich alt, sondern ein mittleres gutes Alter. So, das liegt aber auch ein bisschen daran einfach, dass du für die Produkte, die wir vermarkten, diese wunderschönen, auch einen gewissen Erfolg in deinem wirtschaftlichen Leben erzielt haben musst, um das halt zu können, da das eher in der anderen Lebenshälfte zu verzeihen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch junge Kunden und Kundinnen, die auch immer mehr wachsen. Und in der Vergangenheit ist es halt wirklich so, und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, dass die Großmutter mit der Tochter, mit der Enkelin halt zu Unger kommt und geht, und das ist heute auch noch so und so. Bleibt die Kundschaft halt sehr, sehr lange ans Haus gebunden.
Aber das heißt also,
durch Online fokussieren wir uns natürlich auch auf jüngere Gruppen. Klar.
So, der eine Prozess, den verstehe ich, dass also die Hamburger Großmutter mit ihrer Hamburger Enkelin zu euch kommt. Was ich nicht verstehe, ist, Münchner Großmutter mit ihrer Enkelin. Nein, im Gegenteil, die Enkelin erklärt ja, was da im Internet so abgeht. Also dieser Prozess funktioniert das nicht mal bei den Online-Kunden. Oder habt ihr da irgendeinen Weg gefunden?
Zum großen Teil funktioniert das über Social Media oder über die üblichen Google-Performance-Kanäle, dass wir dort zu unseren Kunden finden. Aber wir haben halt auch eine Strahlkraft über Hamburg hinaus, weil viele unserer Kunden, die nicht rund um Hamburg wohnen, die kommen oft auf der Durchreise oder wenn sie hier in Hamburg Station machen zu uns. Also man hat sich da einen gewissen Namen erarbeitet. Und wir haben gerade stationär sehr viele Kunden, die auf der Durchreise von nach Sylt aus dem Süden hier Station machen und dann quasi unseren Store besuchen und dann uns auch eigentlich gewogen bleiben. Also das schaffen wir eigentlich exzellent. Im Online-Bereich sieht es so aus, hatte ich eben schon erwähnt. Sehr viel Social Media zur Kundeninspiration.
Da kommen wir gleich zu. Ja, genau.
Und halt, der andere Teil ist halt die üblichen.
Also der Grund, warum ich an dieser Großmutterfrage so hänge, ist, das ist das beste Branding, das ihr bekommen könnt, ja. Wenn absolut. Nämlich die Großmutter eine persönliche Empfehlung abgibt und die Enkelin etwas entdeckt, das in ihrem Dunstkreis bisher gar keine Rolle spielte und plötzlich merkt, dass das interessant ist. Jetzt die Frage, Sylt-Urlauber ist die eine Zielgruppe, aber gibt es auch Leute, die dann wirklich gezielt, also erstmal kommt da die Enkelin mit, also diesen Prozess stelle ich mir jetzt etwas schwierig vor, also die Enkelin physisch mitzuschleifen nach Hamburg, da muss schon umgekehrt die Enkelin auf die Idee kommen, der Großmutter eine Reise zu schenken und die geht dann eher auf ein Kreuzfahrtschiff.
Ja, das kann durchaus auch passieren, ne? Also mittlerweile hat die Kreuzfahrtindustrie ja zugelegt, auch hier in Hamburg und dementsprechend ist das natürlich auch eine Zielgruppe.
Gut, okay, verstanden. Jetzt aber nochmal die letzte Frage zu diesem Themenkomplex, nämlich, ich stelle mir gerade vor, wo eure Kunden so herkommen Und wie sieht das aus in der Praxis? Also wie viel Prozent eurer Kunden sind nicht aus Hamburg, aber aus Deutschland? Ungefähr.
Ungefähr, ich glaube, so 40-50%.
Okay, gut. Also Hälfte ist eine gute Zahl. Die Hälfte kommen von außerhalb, und von außerhalb heißt Deutschland oder international?
Die Hauptaugenmerk, und darauf sollten wir uns auch konzentrieren, kommt aus der Dachregion.
Okay. Warum habt ihr nicht diese, weil deutsche Unternehmen sind im Ausland sehr, sehr beliebt. Es gibt ganz viele Menschen, die, manchmal höre ich in München im Sommer nur noch Arabisch, weil die alle nach München fahren, aber die fahren eben nicht nach Hamburg, weil eben München den Medizintourismus entdeckt hat, und Hamburg könnte aber den Luxuskauftourismus, außer von München nach Hamburg ist es auch nicht weit. Also habt ihr schon mal darüber nachgedacht, neue Zielgruppen zu erschließen in diesem Bereich?
Haben wir, das macht aber der zunehmende Medizintourismus in Hamburg uns ein bisschen leichter. Das heißt, das, was in München passiert, sehen wir in den letzten Jahren auch in Hamburg durch das Universitätsklinikum hier in Eppendorf, was es auch forciert und da eigene Bereiche dafür geschaffen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob wir genauso groß in dem Case sind wie München. Da habe ich jetzt keine Zahlen, ehrlich gesagt, aber tendenziell merken wir da schon, dass das immer mehr zunimmt und wir das auch sehen.
Und die kommen auch für euch?
Ja, durchaus.
Das klingt sehr gut, denn ich habe eine Freundin.
Partnerschaften mit Hotels, ja. Und wo ist dann das Weiterleiten natürlich ganz
einfach. Okay, gut, da kann man im Anschluss nochmal drüber sprechen. Ich habe eine gute Freundin, die das L-Magazin im arabischen Raum organisiert, und die hat wiederum gute Kontakte zu sämtlichen Prinzen bzw. den Prinzessinnen, die es in diesem Raum gibt, und die kommen gerne zum Shoppen auch mal zu euch. Da reden wir im Anschluss drüber. Jetzt gehen wir zurück zur Jugend und zu den Digitalaktivitäten. Das heißt, ihr seid dabei, jüngere Zielgruppen gezielt anzusprechen in Social Media und habt erste Tests auch auf der Plattform TikTok. Wie geht ihr denn da ran? Weil euren Humor versuche ich mir gerade vorzustellen auf TikTok.
Das ist wirklich ein Testcase. Also das ist nichts, was wir wirklich ausrollen. Wir haben da, glaube ich, die ersten 2-3 Gig-Versuche gemacht. Und das, was auf TikTok, glaube ich, also was heißt, glaube ich, was da aktuell stattfindet, sind halt Inhalte, die wir auch so bei Instagram gerade laufen lassen. Natürlich ein bisschen angepasst auf den Algo, aber grundsätzlich ist es noch nicht voll Fokus TikTok und nach seinen Parametern gebauten Content. Der funktioniert deutlich anders als Instagram, muss man sagen. Und das kennen wir ja auch alle, wenn wir selber mal in so eine TikTok-Bubble fallen. Genau, das ist wirklich der Kanal nur als wirklicher Test. Punkt aus, funktioniert, der Fokus liegt nach wie vor aktuell auf Instagram.
Gut, dann bleiben wir mal bei Insta. Also im Prinzip sind die Shorts, also Kurzvideo ist Kurzvideo. Das heißt, ich muss ganz, ganz schnell die Leute am Scrollen hindern. Und also Reels sind da genau das Gleiche. Und was sind eure Erfahrungen? Gott, die haben irgendwie so einen Namen, diese Hänger, diese ersten 3 Sekunden oder 4 Sekunden. Was funktioniert da gut nach eurer Erfahrung?
Am Ende schon Outfits. Also Outfits und wirkliche, ehrliche Store-Kommunikation. Also unsere Shopper in den Stores, die wirklich den Content produzieren mit unserem Social-Media-Team. Das funktioniert wunderbar. Und da kriegt man auch eine kuratierte Auswahl. Also es ist wirklich so, dass wir Looks zusammenstellen, die dann nicht irgendwie aus einem Brand besteht, sondern wirklich unterschiedlich sind und manchmal auch, was man nicht glaubt, zusammenzupassen. Und die involvierte Community erkennt das sofort und bleibt kleben. Ich würde nicht kleben bleiben, aber ich lerne dazu.
Okay. Was sind weitere Inhalte, die ihr dort, wo ihr Erfahrungen gesammelt habt, wo ihr sagt, das funktioniert gut, da kommen dann Diskussionen, da kommen Weiterempfehlungen, da kommen Likes?
Das Zweite ist am Ende, dass wir mit Kampagnenmaterial arbeiten. Also wir arbeiten recht aufwendiges Kampagnenmaterial immer zu den Saisonstarts aus und das immer an sehr exklusiven Orten. Und die Kombination dann aus dem Look and Feel mit der Stimmung, das funktioniert auch sehr gut. Sehr inspirativ. Das ist jetzt nichts, was sehr nach vorne drauf ist. Das ist immer sehr understated. Kommt spannenderweise sehr gut an. Man müsste jetzt ja denken, Instagram ist aber laut, voll drauf und so, ne? Das ist es nicht. Da kommen wir eher mit unseren leisen Tönpunkten hier.
Okay. Das ist
die Bildsprache.
Ja, ja, ja. Das heißt, ihr habt dort ein richtiges Redaktionsteam, ein richtiges Produktionsteam und investiert auch ganz kräftig, weil guten Content kriege ich ja nicht für lau.
Das ist korrekt. Wir haben ein Fotostudio, was relativ groß ist, mit genügend Sets, mehreren Sets, mehrere Fotografen. Wir haben ein sehr großes Content-Team, sowohl für digital als auch Print. Wir haben ein Social-Media-Team und wir sind halt fähig, unseren Content zu 100% selber zu produzieren und tun das auch.
An der Stelle vielleicht schon mal eine vorgezogene Frage. Ich werde nachher nochmal auf das Thema KI intensiver eingehen. Aber jetzt schon mal eine Frage, wie weit setzt ihr da KI zur Effizienzsteigerung ein? Ich meine jetzt nicht, dass ihr künstliche Videos herstellt. Das werdet ihr hoffentlich nicht tun, weil ihr wisst, wie die Qualität, also wie wichtig das bei euch ist. Aber wo setzt ihr es ein oder setzen eure Schnittleute das zum Schnitt ein, dass ihr Material produziert und ihr das dann evaluiert? Gibt es da irgendwo schon Ansätze für KI an Einsatz? Im Bewegtbildbereich meine ich jetzt.
Verstehe die Frage. Das Ding ist halt, KI ist ja überall mittlerweile drin. Ich glaube, das muss man einmal vorgelagert sagen. Ne? Und wir reden, glaube ich, jeden Tag über KI und auch da wird es eingesetzt. Aber jetzt nicht im Sinne von, dass wir im Video irgendwelche Inhalte hinzufügen oder dass wir dann schon eher für den Schnitt, aber das ist dann KI oder AI, wie auch immer, was das Programm an sich mitbringt. So, also wenn ich jetzt ein Videoschnittprogramm habe, was Funktionalitäten in KI zur Verbesserung des Schnittes hat, dann nutzen wir das, was dann auch wieder einen Impact auf Renderung und so weiter hat. In der Tat, wir haben jetzt aber keinen, wenn man es erwarten würde, eigene KI-Logik gebaut, selber technisch, die zur Anwendung kommt, sondern wir nutzen das, was die führenden Programme aktuell bieten.
Und also meine Frage geht konkret in die Richtung, weil ihr produziert auch nämlich viel Videomaterial, dann kommt ein Mensch und sagt, okay, wir schneiden das hier, wir schneiden das da und daraus machen wir ein Reel und damit gehen wir in TikTok rein. Aber habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, für dieses Schneiden aus dem Rohmaterial, das ihr liefert, dafür eine KI einzusetzen, die dann sagt, wir testen mal diese 10 Anfänge eines Videos und gucken, welche am besten laufen.
Am Ende nutzen wir das, aber das ist dann auch wieder vom Dienstleister gesteuert. Also wenn ich jetzt 10 verschiedene Reels habe, im besten Falle, und die dann dementsprechend bei Meta proben lasse, dann macht es ja am Ende auch eine KI. Das mache ich aber nicht vorgelagert, sondern nutze dann im Endeffekt auch das, was mir das Environment bietet am Ende. Ne? Wir qualifizieren das nicht mit eigener KI vor. Also wenn du das meinst, den Aufwand fahren wir aktuell noch nicht. Das könnte man machen. Wir überlegen eher darum, zu überlegen, ob man noch mittels KI könnte es eine Variante sein, die haben wir noch nicht verprobt, noch mehr Variationen zu bilden. Weil wenn ich schon mal 10 habe, 10 Varianten, vielleicht kann man noch mal 10 andere bauen, wo man wirkliche Abstufung erkennt, da könnte KI helfen, ehrlich gesagt. Das ist aber aktuell noch kein konkreter Use Case.
Aber okay, gut. Ja, weil das ist sehr spannend, rauszufinden, also für uns alle momentan, rauszufinden, wo ist die menschliche Kreativität, wo brauche ich die unbedingt und muss die einsetzen? Und das ist ganz klar, bei der Erstellung des Videomaterials werden Menschen bei euch jedenfalls immer die besseren Leistungen bringen und auf der anderen Seite bei der Verarbeitung dieses Materials. Und da kann es möglicherweise sein, dass der Gehilfe KI dann durchaus eine wertvolle Hilfe sein kann. Ihr habt an Content, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, Editorials, Event-Teaser, New Arrivals, was noch, was sind eure Erfahrungen damit, was läuft weniger gut?
Alles Neue läuft gut, das muss man allgemein sagen. Und natürlich ist Neuware das, was die Community treibt am Ende. Und das ist natürlich das Beste, weil das Ziel in dieser Branche oder in dieser Community ist am Ende sehr schnell sehr neue Ware zu bekommen. Wiederum im Fahrzeug beim Andersrum, da geht es um die Sellbare. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor bei uns, aber die Neuware ist schon das, was am meisten funktioniert, am besten funktioniert und auch wichtig ist, worauf alle Bock haben, weil das ist alle halbe Jahr neu und das ist wirklich. Und das ist ja auch das, was uns, glaube ich, ein bisschen abgrenzt.
Okay. Ich habe noch das Stichwort YouTube Lookbooks aufgeschrieben. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Das kannst du mir sicher erklären.
Es gibt auf YouTube, glaube ich, unsere Lookbooks dann als Videomaterial. Also wir bauen Lookbooks zur, also wir haben eine Eigenmarke und wenn die Eigenmarke launcht, immer innerhalb der Saison sind Lookbooks dazu. Die sind wirklich Print. Und dann auch unsere Kunden versendet. Ebenso haben wir ein Magazin, was wir zweimal mehr auflegen. Hungermagazin. Oder kurz Jungbeck. Und das versuchen wir natürlich auch digital alles zu verlängern und dementsprechend unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.
Wie ist die Akzeptanz des Printmagazins bei jüngeren Zielgruppen? Ich muss ja dann meine postalische Adresse eingeben, wenn ihr mir das anbietet. Und wie ist da die Akzeptanz und das Feedback von Jüngeren?
Recht hoch. Also das Magazin hat eine ganz gute Tragkraft, wird sehr viel gelesen, ist auch in einem Format wie so ein Coffee-Book, was man auf sein Coffee-Book, sag ich schon, ein Book für ein Coffee-Table so am Ende, das liegt halt im Wohnzimmer und kann man immer wieder herziehen und von daher ist das Akzeptanz schon groß, ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer sehr viel Inspiratives mit drin, also das letzte war gerade ein modischer Gang durch Madrid, sag ich mal, als Thema. Natürlich, ne, das ist jetzt die sehr kurze Fassung. Genau. Und daher versuchen wir da schon, oder uns gelingt es eigentlich ganz gut, da auch junge Zielgruppen einzuschließen.
Und das geht nur an Kundinnen und Kunden oder geht das auch an Interessenten? An Interessenten, wo ihr sagt, okay, da gibt es bestimmte Gründe aus der Datenbank, warum wir sagen, die könnten, dem könnten wir es mal
zuschicken. Natürlich, es gibt verschiedene Kreise. Es gibt Kunden, es gibt Interessenten, es gibt Family and Friends. Es wird auch in den Stores ausgelegt und unsere Erstkunden kriegen das dann auch teilweise zugeschickt.
Wie bringe ich meine Tochter in den Verteiler rein? Kann sie sich online irgendwie dafür registrieren?
Ja, schon. Ich kann mich also grundsätzlich erstmal für den Newsletter registrieren und wenn ich eine gewisse Summe habe, die ist gar nicht so hoch, ich glaube 2 Käufe sind es, dann ist man dabei.
Was für eine Summe?
2 Käufe, also 2-mal einkaufen. 2 Käufe. Und dann ist man qualifiziert.
Ja, okay. Also doch nicht Interessenten, sondern Kunden, also die schon mal gekauft haben.
Ja, also es stimmt nicht ganz, es ist der grundlegende Flow, aber Interessenten, die sich für den Newsletter registrieren und die bei uns durch einen bestimmten Algo fahren, kriegen das dann auch.
Genau. Weil das ja auch durchaus eine spannende Sache ist, die wir nachher nochmal kommen, Reaktivierung und weitere Kampagnen, aber da kommen wir gleich dazu. Ich gucke gerade noch, was wir zu dem Thema Social Media. Habt ihr weitere Neukunden? Ja, ihr habt irgendwas, Neukundengewinnung, und zwar wo hatte ich mir denn das aufgeschrieben? Welche weiteren, ihr nutzt Communities, andere Communities und andere Medien, um auch neue Kunden zu kriegen, also nicht nur Social Media.
Genau. Performance Marketing nutzen wir.
Genau, ah ja, hier haben wir's. Ja.
So, ne? Also Google Search, Google und so weiter. Ja. Aber das ist dann halt rein bedarfsgesteuert. Oftmals, das geht viel übers Brand. Auch zusätzlich. Und wir machen es halt am Ende dann auch so, dass wir das auch sehr analog haben, ne? Also du findest in gewissen Magazinen statt, die in bestimmten Clubs, sowas wie Hockey, Private Travel, also sowas wie Private Jets und so, da kann man auch stattfinden. Das ist dann auch die Zielgruppe am Ende. Darüber gewinnt man dann auch neue Kunden. Wir haben immer Kooperation mit Hotels hier in Hamburg. Also wenn du im Fontenay bist, da gibt es auch einen kleinen Unger, Pop-up-Shop, wenn du so willst. Sowas passiert dann auch.
Okay, gut. Klassische Medien, klassische Verlagshäuser, wie sieht's da aus? Modezeitschriften?
Ja, immer mal wieder. Wir haben auch Markenkooperationen. Also wir haben hier in Hamburg einen, das ist offline, Niche Beauty, was ein Luxushändler für Beauty-Produkte ist. Aus Hamburg, der mittlerweile zu Douglas gehört, haben wir ein Beauty Corner in einem unserer Stores. Und darüber findet dann auch eine Neukundenakquise statt, weil da hast du Events, da hast du dementsprechend die Ware auch vor Ort, eigentlich fast nur online. Und dementsprechend wird auch ein Treiber für uns.
Also Kooperationen, schon ein bisschen ausgeklügelte, intelligente Kooperationen mit Partnern, die irgendwo
passen. Mit Gastronomien, mit anderen Premium- oder Luxushandelsgüter, es gibt jetzt eine Kaviar-Kooperation und so weiter, das ist dann natürlich dementsprechend nicht immer Mode, sondern halt schon dann auch mit anderen Themen.
Eine Frage noch, und damit bin ich bei der letzten Frage zum Thema Neukundengewinnung, nämlich Upper Funnel, Lower Funnel. Also ihr müsst ja doch ein bisschen was für die Brand tun. Man muss euch ja erstmal verstehen, kennen und so
Ja.
weiter. Wie ist da die Verteilung, Performance Marketing versus Branding?
Performance Marketing liegt aktuell vorne. Wir shiften aber zurück zum Branding. Deutlich vorne. Ich kann dir keine Ratio genau sehen, die lassen wir ein bisschen unter im Nebel.
Ach so, du bist jetzt gerade dein Blick, also den unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen können, der ist jetzt gerade auf deinem Dashboard und du kannst alle Fragen präzise beantworten und
Könnte
weiter.
ich, ja, wenn ich wollte.
Cool, ja, so stelle ich mir,
Sehen tue ich's.
so stelle ich mir einen richtigen CDO vor, der
Ja,
hat
ein
immer den
bisschen
Überblick.
Geheimnistuerei muss schon sein. Also wir können ja nicht alles verraten.
Na, okay, gut. Bevor wir gleich zu dem Thema Kundenbindung kommen, eine Frage zum MarTech-Stack. Das heißt also, was für Systemen arbeitet ihr? Wir haben ja eben gerade Retargeting kurz angesprochen, Programmatic. Habt ihr eine CDP? Habt ihr eine Data Management Plattform? Wie habt ihr die Anbindung gerade beim Aussteuern der Kampagnen? Wie macht ihr das? Wie geht ihr da vor?
Da sind wir, glaube ich, noch sehr einfach aufgestellt mit, muss ich gestehen. Also wir bauen für uns gerade ein, ja, nenne es CI-Konstrukt zurecht. Das ist jetzt kein groß namhaftes Produkt. Das stecken wir uns gerade ein bisschen selber zusammen, weil wir halt nicht, also noch nicht die Größe an Datenströmen erlangt haben, dass es sich für uns, glaube ich, rechnen würde, weil am Ende muss Technologie auch irgendwie uns was bringen und nicht nur bezahlt werden, sondern auch irgendwie Return on Invest haben. Das heißt, da bauen wir ganz selber dran, das schaffen wir ganz gut. Ansonsten steuern wir das doch, ja, also die Allokation findet am Ende hier vor Ort statt in der Datenbank, die wir auswerten am Ende. Ne? Ich würde es mal ganz einfach halten. Und steuern dann unsere Marketingkanäle aus und sortieren die soweit zusammen. Also es ist
Und die
noch sehr
Attribution,
zurückgetrieben.
wie kriegt ihr die Attribution einigermaßen hin? Weil jeder redet ja jetzt von Marketing-Mix, Modeling, weil eben die Third-Party-Cookies nicht mehr so richtig funktionieren und man nicht mehr so richtig weiß, wo man da rumtappt.
Kriegen wir das hin? Also wir nutzen jetzt keine einschlägigen Tools dafür. Wir können relativ gut dort noch auf, also wenn wir jetzt uns auf das Performance Marketing beziehen, auf die Google GA4 aufsetzen und dann vermitteln wir das Ganze über Conda, da haben wir zwei Systeme im Einsatz, damit wir zwei Sichten einnehmen können, haben dann ein bisschen Berechnungsmagie unsererseits mit drauf, über eine Datenbank, die wir pflegen. Und nehmen dann noch ein bisschen Store Insights hinzu, also POS-Verkäufe und unser E-Mail-Marketing, das dann auch damit einfließt. Das wird aber hier intern berechnet über zwei, drei selbstgeschriebene Algorithmen. Das reicht uns meistens, um dann eine gute Insight zu kriegen. Also klingt jetzt alles sehr, sehr zu Fuß und sehr einfach ist es eigentlich gar nicht. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt auf irgendein cooles KI-System oder so aufsetzen. Dafür sind wir einfach nicht so, also da haben wir nicht die Größe erlangt, dass wir es brauchen. Also da ist die Effizienz noch nicht da.
Fabian, das ist mir sehr, sehr, sehr sympathisch, denn ich denke auch, manchmal verlassen.
Ich könnte dir jetzt auch ein paar Bastels drüber flacken. Da hätte ich jetzt gar kein Thema mit, aber bleiben wir doch mal Schüsse, bleib bei deinen Leisten.
Ganz genau.
Am Ende, am Ende sind wir Händler. Ne? Also, was wollen wir? Wo wollen wir Kleidung verkaufen? Schöne Bekleidung, die sehr emotional ist, echt cool ist. So. Und daher gucken wir, was deckt unseren Geschäftsfall ab? Und was brauche ich im Marketing und was brauche ich in der Berechnung? Und natürlich kann ich jetzt mit einer guten Berechnungsplattform arbeiten und meine Allokation machen. Aber wenn mir ein bisschen Datenbankfunktionalität und ein paar selbstgeschriebene Automatismen reichen, hey, why not? Wir kriegen ein cooles Ergebnis raus und darum geht es
Eben,
am Ende.
genau. So, aber ihr sagt, ihr setzt stark auf Stammkunden, das ist auch richtig so, sonst wird es euch nicht seit 1887 geben. Das heißt also, zufriedene Kunden sind die beste Investition, die man machen kann, und das macht ihr. Und diese zu verwalten, da habt ihr also ein CRM-System und ihr habt ein E-Mail-System, und das ist beides in einem, oder ist das getrennt grundsätzlich?
Eine Landscape, wenn du so willst. Ich würde es eher als CRM-Landschaft betrachten. Der Haupttreiber ist das CRM-System, was an unser POS-ERP angedockt ist. Und wir haben unser E-Mail-Marketing-System plus unsere Shop-Daten. Das bildet so ein bisschen die Landscape. Und das, wenn du so willst, allokieren wir in einem Data Warehouse und bauen darauf unsere Abfragen.
E-Mail ist natürlich mein Lieblingsthema. Insofern Fragen, wenn du es verraten magst, mit welchem System versendet ihr eure E-Mails?
Das kann ich verraten, weil das kann man in drei Google-Begriffen auch rausfinden. Das machen wir mit dem Masis. Das schon recht lange. Wir arbeiten sehr lange partnerschaftlich zusammen. Das ist echt ganz cool. Erzielen da auch ganz gute Erfolge mit. Sind jetzt dabei, das System noch mehr zu nutzen. Und das gelingt uns ganz gut.
Das ist ja zum Teil auch eine Geldfrage, ob man jetzt da noch dies und das und jenes freischalten will. Und da gibt es ja eine ganze Menge zum Freischalten. Aber auf jeden Fall.
Wir haben einen guten Grundmix und den fahren wir jetzt gerade aus.
Genau. Und haben auch extrem viel Erfahrung im Handel. Das muss man ganz klar sagen. Also im Handel ist die Masis ganz vorne und damit seid ihr natürlich da super mit drin. So, ihr habt eine Community und irgendwo habe ich was von der Unger-Familie gelesen. Was ist eine Unger-Familie? Also so bezeichnet ihr eure Community, oder wie?
Ja, also ich glaube, im Neudeutschen Community dazu sagen, wir sagen Unger Family oder Unger Familie, und im Endeffekt schließt es unsere Mitarbeiter, diesen Spirit, was Unger ausmacht, und unsere Kunden mit ein, und das Ganze bildet dann die Unger Familie, und das prägt unser CEO, der Florian Braun, eigentlich seit Jahren, und ich finde es sehr gut, das so mal so zu beschreiben und nicht halt, Community kann jeder, wir haben eine Familie, interagieren wir in dieser schönen Luxuswelt.
Story am Rande. Ich bin mal irgendwann in einem Möbelkaufhaus einen Kaffee trinken gegangen oder auch eine Suppe essen, ich weiß es nicht mehr. Und dann kam jemand an und meinte, das ist aber mein Platz. Sag ich, wieso? Ja, ich gehöre hier zur Familie. Also es gibt dort anscheinend in diesem Möbelhaus durchaus Stammkunden, die auch schon ihre Stammplätze im Restaurant haben. Fand ich sehr interessant. Habt ihr ein Kundenbindungsprogramm oder irgend sowas?
Ja, ein bisschen, der Unger-Club, den gibt es stationär aktuell und wir laden den gerade neu auf. Also wir arbeiten gerade ganz fest daran. Ich bin jetzt gerade abgebogen aus so einer Fokuszeit, um den Projektstart vorzubereiten. Und da werden wir jetzt ein bisschen digitaler, ein bisschen breit gefächert, Omni-Channel oder Multi-Channel aufgebaut, sodass die Stores als auch online das stattfindet und das in unserer Kraft, in unserem Verständnis kommunizieren, aufladen und dann Kunden werden leisten.
Man kann ja auch dann, wenn man sozusagen im Store das erfassen will, zumindest bei dem iPhone das Wallet nutzen, um dann so eine Kundenkarte zu hinterlegen. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht?
Genau, das wird ein Teil der Funktionalität sein am Ende.
Okay, das heißt, ihr seid auch schon relativ weit in Gedanken und habt auch alle Möglichkeiten, schöpft ihr da auch aus?
Ja, auf jeden Fall.
Weil es ist ein wichtiger Punkt. Wie kriegt ihr jetzt sozusagen die Store-Besuche auch ins System rein? Seid ihr dabei oder wie weit seid ihr von dem Ziel entfernt, 100% der Store-Besuche von Stammkunden natürlich, also von Menschen, die im CRM-System drin sind, auch immer zu erfassen? Ich meine, Hamburg muss man auch sagen.
Nochmal bitte, die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Also, ich habe ein Interesse, wenn eine Person in meinem CRM-System ist, diese Information auch durchaus in irgendeinem System einfließen zu lassen. Im Shop ist klar, da kann ich das Ganze, wenn ich Cookie gesetzt habe, aber im im physischen Shop gibt es keine Cookies. Das heißt, ich muss irgendwie am Eingang, also Gesichter scannen ist absolutes No-Go. In Hamburg sowieso. Ihr seid zwar nicht Hamburg werbefrei, aber es gibt eine starke Szene von Menschen bei euch, die sagen, um Himmels Willen, keine Werbung, keine Überwachung und so weiter. Also man muss da sehr sensibel vorgehen, um im Einverständnis mit Kundinnen zu sagen, es hat auch für euch Vorteile, wenn wir wissen, wenn ihr im Store seid.
Genau, also die Kommunikation findet natürlich vor Ort durch unsere Mitarbeiter in den Store statt. Natürlich sehr dezent, weil dezent ist unser Markenzeichen am Ende. Wir sind hanseatisch, wir sind dementsprechend understated. Natürlich gibt es da auch einen digitalen Prozess, der passiert an der Kasse, aber halt sehr charmant, sehr zurückhaltend. Und du sagtest gerade, ja, Scannen ist ein No-Go. Ja, das stimmt, aber wir haben exzellente humanoide Scanner, würde ich es mal bitten. Also wir haben sehr phänomenale Mitarbeiter im Store, die ein super Kundengedächtnis haben. Und das musst du halt auch. Warum sage ich das so? Wir vergleichen uns eigentlich immer mit einem Concierge-Service und eigentlich den Besten der Welt. Und das ist hier im Hamburger Vierjahreszeit. Und das ist die Benchmark. Und auch dort, wenn du dort schon mal mindestens zweimal genächtigt hast, dann bist du eigentlich immer, kriegst du zumindest das Gefühl, dass man dich jederzeit wieder erkennt. Und das ist im Endeffekt auch das, was in den Stores dann passiert. Die Herausforderung ist, das in dieser Exzellenz dann natürlich auch digital hinzubekommen. Da schließt sich dann der Kreis zum Hunger Club.
Was umfasst dieser Concierge-Service bei euch?
Eigentlich ist alles möglich.
Das klingt gut. Nenn mal ein paar Beispiele.
Würde ich eigentlich mal so stehen lassen. Naja, also, was man sagen kann, ist, dass natürlich die Möglichkeit gibt, Uhrzeiten einzukaufen, wenn du eine bestimmte Person bist, die vielleicht nicht so möglich sind. So. Ein eher dann häufiger genutzter Vorteil ist, wenn du einen gewissen Servicegrad bei uns erreicht hast oder einen gewissen Kundengrad, dass wir deine Ware nach Hause bringen, wenn du hier im Hamburger Stadtgebiet oder Umland wohnst. Das heißt, du rufst an und sagst, hey, ich habe heute Abend ein Event, ich brauche das und das, bin selbstverständlich zur Stelle. Und liefern das eigentlich relativ zügig aus, sodass du dir dann schnell ausmachen kannst. Befüllen dir dein Hotelzimmer, wenn du möchtest. Wir organisieren das eine oder andere mal um. Oder auch, wenn wir, keine Ahnung, es gibt ein Produkt, was du haben möchtest, was wir bekommen, aber eigentlich nicht zu uns gehört, auch das machen wir dann. Das sind vielleicht so ein, zwei, drei Dinge, was man mal nennen kann. Dazu gehört auch noch viel, viel mehr.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant. Jetzt kommen wir zurück zum normalen Volk. Das heißt also zu den E-Mails, die ja das preiswerteste Instrument sind, den direkten Kundenkontakt zu halten. Aber vorher noch mal eine Frage, welche Rolle spielen Printmailings bei euch? Oder wie ist das, wie die Bedeutung von Printmailings im Laufe der letzten 10 Jahre gesunken oder auch mal gestiegen?
Ich glaube, es ist ein Auf und Ab. Ich finde, Print hat immer eine Berechtigung. Das vielleicht vorab. Kommt halt doch dran, was du draus machst und wie du es aufbereitest. Ich glaube, was bei uns nicht funktioniert, ist so ein ganz einfaches Kartenmailing, was du per Alarm fertig machst und rausbringst. Da muss dann natürlich, bei uns ist dann die Qualitätsschwelle auch da ein bisschen höher. Und das funktioniert dann wiederum. So, um das mal so ein bisschen auseinander zu dividieren. Ansonsten ist Print für uns wichtig. Wie gesagt, zweimal im Jahr großes Magazin. Das ist Mailing am Ende. Ja. Die Lookbooks, die dann auch in unterschiedlichen Iterationen rausgehen und Intervallen in dem Jahr, das ist auch Print und das ist auch für uns wichtig, weil Haptik ist immer noch was auch einfach funktioniert, bin überzeugt. Insofern, das ist schon da. Was immer mal ein Auf und Ab sind so das klassische Kartenmailing oder Anschreiben oder schon weniger, weil da der Kunde einfach mehr gewohnt und es auch wünscht, würde ich einfach mal überhaupt.
Habt ihr Erfahrung mit personalisierten Printmailings, die also auf mein Verhalten zugeschnitten sind?
Nee, haben wir noch nicht gemacht. Was wir gemacht haben, wir haben mal so Cluster gebildet, ne? Also eher gröber gefasst. Aber nee, wirklich eins personalisiert nicht. Sind wir aber irgendwo mal im Austausch und wir sprechen darüber, man macht sich Gedanken darüber. Das ist schon ein total spannendes Feld, aber das haben wir noch nicht gemacht.
Also wir haben sehr gute Erfahrungen damit und haben auch mal, ich hatte mal irgendwie Postkarten immer hier rumliegen, die dann wirklich, wo jeder seine eigene Postkarte bekam und das kam auch sehr, sehr gut an. Okay, ihr habt einen Willkommensrabatt als Leadmagnet. Wie sieht es da aus mit der Neukundengewinnung in den E-Mail-Verteiler? Ich bin jetzt wieder beim Thema E-Mail. In den E-Mail-Verteiler neue Leute reinzukriegen, ist auch nicht so ohne.
Nee, überhaupt nicht. Du musst halt Angebote machen. Ne? Mhm. Was funktioniert gut? aktuell funktioniert gut, über Kampagnen zu gehen, die im Social laufen, also in Stories, Story-Formaten mit dem dementsprechenden Angebot. Das funktioniert sehr gut, sehr gezielt. Ansonsten ist es halt das Übliche, ne? Du gibst einen Incentive und holst die Leute rein.
Das Content-Konzept bei E-Mail. Erstmal, in welcher Frequenz versendet ihr E-Mails?
Täglich.
Ja. Woran macht
aber,
ihr fest,
also, ob das sind jetzt da sehr viele E-Mails, aber die sind natürlich ausgesteuert, je nach Neigung, ja. Wunsch und so weiter. Ne? Aber es gehen täglich E-Mails raus.
Woran macht ihr fest, dass ich wirklich täglich E-Mails bekommen möchte oder auch nicht?
Bei gewissen Clustern setzen wir es voraus, bei anderen sagt der Kunde, dass es möchte. Prev Centers, die immer mal abgefragt werden, unterschiedliche Strecken. Es gibt aber auch Kunden, die kriegen es so einmal im Monat. Das ist je nachdem, wo du reinfällst, wie dein Kaufverhalten ist.
Okay, aber ihr habt ja schon sehr individuelle Frequenzen auch. Also es ist ein Mittel der Personalisierung, ist bei euch auch die Frequenz.
Ja. Ja. Aber es gibt auch hochfrequent, also es gibt auch
einen, ja, klar.
Der ist gar nicht, ja, natürlich. Der kriegt jeden Tag was.
Ja, ja, es wäre dumm, wenn man es nicht einsetzen würde, wenn Interesse da ist. Aber manche Unternehmen haben das überhaupt nicht begriffen und versenden halt ganz brutal in hoher Frequenz und machen sich wenig Gedanken über die Relevanz dieser E-Mails. Das ist halt immer so ein bisschen. Und dann sind wir beim Thema Personalisierung. Also wie nutzt ihr Personalisierung, um die Relevanz der E-Mails zu steigern?
Immer mehr. Wir haben bis vor 2 Jahren nicht so viel personalisiert, aber mittlerweile, wir fahren es langsam hoch. Angefangen, dass Segmente gebildet wurden, das ist erstmal eine gröbere Personalisierung, das auseinanderzuziehen. Wir sprechen die Kunden mittlerweile mit Kundendaten an, also wir haben es geschafft, um Kundendaten ganz gut auf den Stand zu kriegen. Dann dementsprechend, und jetzt fließen auch immer mehr Kaufinformationen ein.
Okay. Ihr habt den Customer Lifetime Value, der für euch wichtig ist. Stammkunden sind wichtig. Und diesen Customer Lifetime Value, in welchen Abständen berechnet ihr den neu?
Zu wenig, würde ich behaupten. Also wir müssten die Abstände erhöhen.
Ja, du, ja.
Es sind so 1-2, ja.
Okay. Ja, aber es ist eine wichtige Größe für euch auch, um das gesamte System sinnvoll zu steuern.
Ja, absolut. Also wir haben auch ganz lange das nicht richtig gerechnet. Also wir mussten uns da erstmal auf den Weg machen, so ehrlich muss man auch sein, aber überlegen wir uns das.
Personalisierung hat man gerade als Thema. Jetzt meine Frage, Website-Personalisierung, da geht ihr auch dran, und wie geht ihr daran?
Ganz großer Schritt ist erstmal, dass wenn du angemeldet bist oder wir dich erkennen, dass wir dich persönlich begrüßen. Das ist erstmal abgeleitet vom Concierge. Ja. Hallo Thorsten oder hallo Herr Schwarz, je nachdem. Das ist erstmal so ein Grundteil der Personalisierung, und dann geht es eigentlich auch schon dahin, dass wir gucken, dass wir nach Brands personalisieren. Wir haben auch immer mal im Hinterkopf, dass wir Größensortierung vornehmen. Also schon gucken, dass du deine Größe siehst, wenn wir sie denn kennen und dürfen. Ist nicht immer ganz einfach, muss ich fairerweise sagen, weil wir immer eine Herausforderung haben, weil wir Kollektionen kaufen, dass wir nicht immer in jedem Bereich die richtige Breite oder Tiefe haben. Das heißt, da müssen wir immer gute Wege, smarte Wege finden, dass es für den Kunden gut ist, dass er nicht zu wenig oder zu viel sieht. Das ist immer eine große Herausforderung. Aber die machen die meisten wir, aber aktuell das, was sie am meisten personalisieren, Ansprache und Brand.
Du hast einen ganz wichtigen Punkt genommen, nämlich die Frage, hallo Thorsten oder hallo oder sehr geehrter Dr. Schwarz. Wie geht ihr daran? Woher kriegt ihr die Information, welche Form der Anrede präferiert wird, oder die Frage, ist das so in Ordnung oder nicht?
Genau, also aktuell lösen wir es so, dass wir Vorname, Nachname nehmen und gar nicht ins Du oder Sie, also Sie, Vorname, Nachname. Das ist im Moment der safe Weg, sage ich mal. Wir überlegen, aber das ist so ein bisschen in meinem Kopf, und das haben wir überhaupt noch nicht live geschaltet, ob wir einfach mal fragen, ob wir dich duzen dürfen. Aber fairerweise ist es in der Branche, in der wir unterwegs sind, doch schon der Sie und Nachname. Wir finden aber Vorname, Nachname deutlich besser.
Im Marketing ist ja das Du relativ verbreitet. Das heißt, wir haben auch nicht lange gefackelt, bevor wir gesagt haben, wir duzen uns. Und das ist auch durchaus verbreitet. Der einzige Fall, der mir in Erinnerung ist, wo ein Herr gesagt hat, nein, ich würde doch lieber beim Sie bleiben. Wobei ich sagen muss, wir haben uns auch noch nicht. Wir kennen uns zwar schon sehr, sehr lange, aber noch nie persönlich sind wir uns begegnet, aber wir kennen uns digital. Und das war jemand aus Hamburg. Also insofern liegt dir da schon richtig, eher ein bisschen vorsichtig zu sein und eher zu sagen, unsere Marke hat auch mit unserem Standort irgendwo zu tun.
Genau, das gehört dazu. Und ja, genau. Es gibt ja eine Hamburger Uneigenart. Das ist das Hamburger Du. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist.
Nein.
Nee, das ist Du mit Nachname.
Oh, okay. Gut, ich kenne das als Professoren. Also ja. Hamburger, du, okay, das ist so rum, ja, das ist auch eine Möglichkeit.
Gibt es auch noch andersrum, ja.
Ja, genau. Okay, gut. Das heißt, ihr seid dran, ja, dann kommen wir auch noch ein bisschen. Ich bin auch gedanklich dran und würde dann gerne die Pressemeldung bringen, der erste Newsletter, den man wählen kann. Aber wenn ihr mich da überholt, ist auch okay. Gucken wir mal, wie immer bei solchen Projekten. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Zielgruppen, also jetzt nochmal zu der Website. Also wenn ich mich registriert habe, dann ist das alles kein Problem. Aber was ist mit den Leuten, die sich noch nicht registriert haben? Hast du da schon mal über eine Personalisierung nachgedacht? Wenn ich dir sage, Cookies sind okay für mich und ich bin inzwischen das dritte Mal bei dir, dann mal so langsam drüber nachdenken.
Dann würden wir das durchaus machen. Das machen wir auch in Fällen so, ne? Aber die Akzeptanz geht natürlich auch zurück.
Wie meinst du das? Also ich, wenn ich jetzt bei euch auf der Webseite...
Wenn du einen Consent gibst und dreimal da warst, dann würden wir personalisieren. Das machen wir als erstes schon. Aber die meisten Kunden, die wir haben, also die Cookie-Akzeptanz ist halt wie im Bundesdurchschnitt.
Ja, aber die ist bei vertrauenswürdigen Marken durchaus hoch. Da bin ich manchmal neidisch als Marketingdienstleister. Definitiv so. Das heißt also, die Möglichkeit gibt's. Und wenn ich die akzeptiere, als Mann bin ich bei euch unterwegs, gucke ausschließlich nach Männerartikeln, dann würdet ihr das
so viel bei uns finden.
Ach so, gut. Na, dann muss ich mir eine andere Rolle überlegen.
Gut. Als Frau geht's auf jeden Fall.
Letzte Frage. Die virtuelle Beratung. Es ist ja ganz klar ein Markenzeichen von euch, die tolle Beratung im Laden. Und deswegen, wie geht ihr an dieses Thema ran? Das ist ja eigentlich auch ganz praktisch, das Ganze virtuell anzubieten. Aber natürlich in einer anderen Qualität.
Genau, es gibt einen Chat bei uns, so wie bei vielen. Der ist natürlich erstklassig besetzt, so wie dann unser Store in Hamburg auch. Des Weiteren ist es so, dass viele, viele Kundinnen, die von außerhalb kommen, einen Personal Shopper hier auch im Hause haben, der quasi über E-Mail und Telefon im Kontakt steht. Und dort bilden wir die virtuelle Beratung ab. Das heißt, wenn der Kunde sich seine Wishlist zusammenbaut, dann spricht man über diese Wishlist per E-Mail, Chat oder Messenger. Nächste Ausbaustufe ist, dass es auch im Videocall passiert, dann auch im Kundenkonto. Das ist aber to be discussed für next year. Aber dass wir da auch in der virtuellen Beratung einfach noch stärker werden.
Sehr, sehr spannend. Und die virtuelle Anprobe?
Ja, es gibt Experimente, aber das funktioniert noch nicht so richtig gut, ehrlich gesagt.
Ja. Okay, ich wollte eigentlich noch ausführlich auf Thema KI-Einsatz gehen. Ich frage jetzt nicht nach KI-Einsatz fürs Texten oder Bilderstellung oder solche effizienzsteigernden Maßnahmen, sondern gibt es weitere Pläne bei euch in Richtung KI-Einsatz?
Es gibt total große Pläne, aber ich hatte gestern auch darüber diskutiert, das Problem ist immer ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit. Also das, was du von KI erwartest und was rauskommt, und das ist leider noch viel zu weit auseinander. Und für perfekte Ergebnisse würde ich jetzt einfach umgangssprachlich sagen, musst du zu viel Münzen einwerfen, damit du ein cooles Ergebnis hast. Und das geht dann wieder auf Effizienz. Ein gutes Beispiel, wir haben versucht, Kleidung zu digitalisieren. Alleine das Trainieren für ein Produkt dauert so lange, dass es einfach nicht wirtschaftlich ist. Und daher, ja, es gibt total gute Ideen, aber da sind die effizienzsteigernden Use Cases einfach noch in der Vorderhand, was das angeht. Die großen Themen, dafür sind wir einfach auch viel zu fokussiert auf unser tägliches Tun. Das ist auch gut so, nämlich unsere Handelsfunktion. das Feld müssen wir leider größeren Unternehmen noch hinterlassen, die daraus einen Marketing-Case bauen und darüber dann Strahlkraft erzeugen. Vertesten ist es auch nicht zu unseren Kunden hin. Wir haben total viele Ideen und denken darum, aber das, man muss wirklich sagen, da muss man sehr, sehr gucken, worauf zahlt das ein und was ist realistisch.
Herzlichen Dank, Fabian. Das waren wirklich ganz tolle Insights, die du uns gegeben hast. Und das war eben das passende Schlusswort. Wir haben viel, viel Ideen und haben wahnsinnig viel umgesetzt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ebenso. Dankeschön. Danke, Doktor.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.